Herzlich willkommen im BO Kirchenfenster. Wir hören heute von Thomas Kellenberger. Er war fast 2 Jahre zu Fuss unterwegs zwischen dem Berner Oberland und den Philippinen. Mit seiner Pilgerreise hat er mehrere Ziele gehabt. Er wollte Trauer um seine Mutter, die vorher an Krebs ist gestorben. Er wollte Geld sammeln für sein Hilfswerk für Strassenkinder auf den Philippinen und er wollte seinen Bubentraum verwirklichen. Mal so richtig lang wandern. Dabei ist er weit über seine eigenen Grenzen und körperlichen Kräfte gegangen. Nach seiner Ankunft ist er in ein tiefes Loch gefallen, in eine totale Erschöpfung. Wie er daraus herausgefunden hat und was er für sein Leben hat gelernt, das erzählt er uns heute hier im Kirchenfenster. Schön seid ihr mit dabei. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Wir treffen den Thomas Kellenberger zu Unterseen in einem alten Holzhaus. Aber das ist nicht wirklich da, wo er wohnt.
Nein, das ist einfach einer von den vielen Wohnräumen, die ich habe, je nachdem, wo ich gerade bin.
Das heisst, eigentlich bist du hauptsächlich auf den Philippinen daheim?
Ja, jetzt wieder, ja. Also ich war 11 Jahre dort. Ich war ein Jahr zurück in der Schweiz, um auch noch zu meiner Mami zu schauen. Am Schluss und habe dann auch noch ein bisschen länger gearbeitet hier. Also insgesamt bin ich ein Jahr hier gewesen und dann bin ich übergelaufen. Und seit ich dann angekommen bin, ist die Philippinen eigentlich wieder mein Hauptdomizil.
Und das wird auch so bleiben? Du wirst in den Philippinen wohnen?
Das wird jetzt mal auf längere Zeit so bleiben, ja. Ob das endgültig ist, das weiss man ja nie. Also das ist noch offen.
Und hierher kommst du zurück, du bist aktuell auch hier, weil du eine Vortragsreihe gehalten hast über deine Reise. Das heisst, ja. Du kommst immer wieder zurück in die Schweiz, um hier Aufmerksamkeit eigentlich zu erwecken, auch für das Hilfswerk, das dir auf den Philippinen hat. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also wenn es normal läuft, bin ich 1 bis 2 Mal im Jahr in der Schweiz. In dieser Zeit besuche ich natürlich die Familie, meine Freunde hier besuchen. Und nachher habe ich halt viel zu tun mit dem Fundraising, unsere Organisation, die kann nicht auskommen in Spendengelder.
Ist es mehr ein Müssen oder ein Dürfen, wenn du aber zurück in die Schweiz kommst?
Also, einerseits ist es eine Verantwortung, die ich habe, aber ich nehme gerne wahr, weil ich bin sehr gerne in der Schweiz. Ich bin nicht aus der Schweiz weggegangen, weil es mir hier nicht gefallen hat. Es ist ein wunderschönes Land und ich bin mega gerne in den Bergen hier. Ich habe ein super Umfeld, gute Freunde, gute Familie und darum komme ich auch gerne das machen. Und es ist schon so, dass mit dem ganzen Fundraising, sagen manchmal ist das so ein bisschen Friendraising, nicht einmal absichtlich, aber es ist einfach bei mir zumindest so, dass ich durch die Kontakte, die sich dann hier ergeben mit Sponsoren, Spendern, da haben sich wirklich auch Freundschaften daraus kristallisiert. Also wenn ich jetzt gerade die Leute besuche und von Island Kids erzähle, dann hat man gleichzeitig auch noch eine gute Zeit zusammen, für irgendwie die Freundschaft zu zelebrieren. Und von dem her ist es eigentlich eine sehr schöne Aufgabe.
Island Kids, du hast es angesprochen, das ist der Name von diesem Hilfswerk. Du hast dich entschieden, während Corona so eine Reise anzutreten, vom Berner Oberland zu laufen auf die Philippinen. Warum? Warum bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also das hat mehrere Gründe, wie es zu dem eigentlich ist gekommen. Also das eine ist mal, dass ich schon so ein bisschen Bubentrauma hatte, also so ab, vielleicht nicht ein Bubentrauma, aber so ab 20 sicher, habe ich mich ein bisschen für den Jakobsweg interessiert, weil es gibt ja hier das Unterseen, gibt es ja auch St. Niklausen und nachher ist dort habe ich gefragt, warum heisst es St. Niklausen und dort ist eben der durchgelaufen und das ist der Jakobsweg, also der geht ja auch durch die Schweiz. Und dann ist auch früh gewusst, der geht eben nach Santiago de Compostela in Spanien. Und weil ich schon früher immer gerne wandern und bergsteigen, auch schon mit dem Vater und mit Freunden, hat mich das irgendwie immer fasziniert, über so eine lange Reise zu Fuß zu gehen. Und das hat sich dann durch das, was halt so näher ist gegangen, so wie das im Leben so ist, oder? Mit, Schaffen, Ausbildung schaffen, nachher Hilfswerk plötzlich, ist da gar nie Zeit gewesen für das. Und im 2021 hat sich dann dort das Türchen geöffnet und ich hatte ein Zeitfenster gehabt, oder endlich mal können sagen, jetzt könnte ich es machen, jetzt könnte ich auf eine längere Reise gehen. Gleichzeitig hatte ich das so dringend nötig gehabt, weil nach dem Weggang von meiner Mami, das war schon meine beste Freundin gewesen, um Partner im Hilfswerk, zumindest hier im Förderverein in der Schweiz, habe ich auch eine Auszeit gebraucht für mich, einfach auch zum trauern, zu verarbeiten. Und gleichzeitig haben wir auch noch finanziell eine Situation gehabt. Wir haben nämlich dank Covid 2 Jahre lang keine Events mehr dürfen durchführen, keine Benefizkonzerte mehr, keine Vorträge mehr. Und wir irgendwie müssen schauen, Leute bei Stangen zu behalten, beziehungsweise auch neue Spender zu finden. Und dann hat man irgendetwas, eine Lösung gebraucht für das. Und nachher hat es bei mir Bing gemacht. Und dann habe ich realisiert, ja, du kannst das irgendwie verbinden. Also laufen und laufen für einen guten Zweck. Also mit dem auch Geld sammeln. Gleichzeitig trauern, Zeit haben für mich und gleichzeitig eben auch noch den Bubentraum verwirklichen. Und nachher, dann habe ich gesagt, ich laufe das, was man laufen kann, von hier bis auf die Philippinen und so weit ich halt komme. Ich habe am Anfang nicht gewusst, ob ich das wirklich schaffen kann, weil es ist dann doch deutlich weiter als nach Santiago de Compostela.
Mhm. Und du bist schon ziemlich an deine Grenzen gekommen. Darüber reden wir dann später noch ein bisschen. Ich möchte noch ein bisschen dort einhaken, wo du gesagt hast, eben der Weggang von deiner Mami, den du hast betrauert. Also kannst du uns dort ein bisschen mehr reinnehmen? Was ist denn dort genau passiert? Warum ist deine Mami gegangen?
Ja, meine Mami hat Krebs gehabt und sie hat schon lange gegen Krebs gekämpft. Sie hat da schon über 10 Jahre hat sie die Krankheit gehabt. Aber das hat man können therapieren immer wieder vorher. Es hat dort Zeitpunkt gegeben, wo sie fast als krebsfrei hat gelten. Also sie hat 9 Jahre lang, hat man nichts mehr gefunden, oder? Und in dem verflixten 10. Jahr, hat sie bei einer Nachuntersuchung wieder die Krankheit gehabt. Und da hat man wieder therapiert. Sie hat auf Therapie aber auch schlecht angesprochen. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo das nicht mehr aufzuhalten war, wo es dann auch Metastasen gegeben hat. Und dann hat man eigentlich gewusst, ihr Leben wird jetzt wirklich deutlich begrenzt sein. Und so habe ich mich dann auch entschieden, dass ich zurückkomme. Und noch mit ihr Zeit verbringen und auch noch für sie da sein, am Schluss von ihrem Leben. Und das war eigentlich auch durch Covid gewesen, dass ich keine Flüge mehr gewesen. Ich hatte ja nicht in die Schweiz zurückkommen können, so früh, wie ich wollte. Ich bin einfach noch dankbar gewesen, dass ich wenigstens noch die letzten 2,5 Monate mit ihr dürfen haben. Und in dieser Zeit habe ich dann eben am Schluss auch noch zu ihr schauen können, daheim. Sie hat den Wunsch gehabt, dass sie daheim geht und das wir so können erfüllen.
Und das war eine ganz spezielle Beziehung, die du hast zu deiner Mutter. Das gehört mir schon ein bisschen raus. Was ist das für eine Beziehung? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, also meine Mami, ich habe noch Schwester, Jenny, und meine Eltern, die haben sich, da ist die Scheidung gekommen, als ich 5-jährig war. Das war nicht so einfach gewesen, aber meine Mami war eine super Mutter gewesen. Wir haben bei der Mutter gelebt, der Vater wohl auch besucht, aber sie war halt die Hauptbezugsperson gewesen, in unserem Leben. Und mit ihr habe ich wirklich auch, nebst dem, dass sie natürlich meine geliebte Mami war, hatte ich auch eine enge Freundschaft zu ihr gehabt, als ich nachher erwachsen war. Und sie hat auch sofort, als ich gesagt habe, ich möchte auf den Philippinen ein Projekt starten, das Hilfswerk, ist sie sofort hinter dem gestanden und hat dort hier in der Schweiz sich engagiert, im Aufbau vom Förderverein, den wir zusammen haben gestartet, eben Island Kids Philippines. Und von dort her sind wir auch unzertrennbar gewesen. Also wir haben auch quasi, obwohl ich auf den Philippinen war, regelmässig zusammen geredet, als Mutter-Sohn, als Freunde, aber gleichzeitig eben auch über die Arbeit für das Hilfswerk. Spezifisch jetzt eben gerade das Fundraising, wo man ja hier in der Schweiz vor allem gemacht hat. Und da haben wir einfach ganz eine enge Verbindung gehabt. Oder ich sage mir die bis heute, weil ich denke immer noch viel an sie. Und ich glaube auch, dass sie noch in irgendeiner Form da ist und dass sie mich auf dieser Reise immer wieder begleitet hat. Das habe ich auch gespürt. Mhm. Und ja, von dem her sind wir noch sehr präsent in meinem Leben, in meinem Alltag.
Es gibt also eine ganz spezielle Schmetterlingsgeschichte. Wenn du sagst, deine Mami hat dich immer wieder ein bisschen begleitet auf dieser Reise. In Form von Schmetterlingen.
Ja, genau, das ist speziell gsi an dem Tag, wo sie gestorben ist. Sie ja dann abholen, für einzusagen. Und nachdem das Bestattungsinstitut ist weggefahren, bin ich bei ihr ins Zimmer. Und dann ist dort, wo sie vorher gelegen ist, ist ein Schmetterling gsi, also orange-schwarzer Schmetterling, der ist auf dem Küssi, gestanden. Und ich habe ihn beobachtet, das war ein ganz spezieller Moment. Dann ist er aufgeflogen zum Fenstersims und raus. Und am gleichen Abend hat mir nachher meine Schwester angerufen und gesagt, eine Tante von uns habe so einen Schwarm Schmetterlinge gesehen vor dem Fenster durchfliegen. Und was dann auch noch speziell war, wir haben herausgefunden, dass sie mit ihren engsten Freundinnen in den letzten Lebenstagen hat sie noch Austausch gehabt über WhatsApp, also so mit Textnachrichten. Und dort hat sie immer am Schluss mit so einem schwarz-orangen Schmetterling eigentlich, also sonst hat sie vielleicht manchmal ein Herzchen oder so, aber jetzt in den letzten Lebenstagen waren es immer die Schmetterlinge gewesen, oder? Und das ist dann ganz speziell gewesen. Also irgendwie haben wir dann die Mami mit diesen Schmetterlingen verbunden. Und als ich dann am Laufen war, dann von der Schweiz bis auf die Philippinen habe ich immer wieder, also regelmässig, solche Schmetterlinge. Ich hatte auch andere Schmetterlinge, aber wirklich regelmässig ist so ein orange-schwarzer Schmetterling auftaucht. Wenn ich irgendwo einen Rast gemacht habe oder manchmal schon während dem Laufen, plötzlich habe ich den gesehen, flattern neben mir. Und dann immer natürlich sofort an die Mami gedacht. Das ist wirklich speziell, weil der Schmetterling hat mich durch das Band hinweg auf dieser ganzen Reise immer wieder begleitet.
Und was hat das für dich bedeutet? Also was hat sie dir ausgelöst? Oder wie deutet das für dich, die Schmetterlinge?
Ich habe einfach gewusst, meine Mami ist da, in irgendeiner Form. Ich habe gewusst, sie begleitet mich, sie sieht mich auf dieser Reise. Und das hat mir natürlich auch geholfen mit dieser ganzen Verarbeitung von ihrem Weggang. Also es ist sehr schöne... ja, es war sehr schön gewesen, oder? Es war schon noch etwas gewesen. Sie hat da, kurz bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, sie hat so ein Geschichtchen erzählt und gesagt eben, Raupe sagt, oh nein, es ist das Ende vom Leben. Und nachher fliegt der Schmetterling davon und sagt, es ist erst der Anfang. Und das ist sehr so eine schöne,
Das hat sie
gesagt,
noch gesagt, oh, ja, bevor sie gestorben ist.
Das hat sie gesagt, bevor sie gestorben ist. Und das haben wir nachher auch auf Kärtchen geschrieben, die wir haben verschickt. Also die Trauerkarten, oder, wo man die Freunde und alle hat informiert. Das ist mir dann so eingefahren. Und dann eben die ganze, alles, was passiert ist mit diesen Schmetterlingen. Und auf dieser Reise habe ich das irgendwie auch gebraucht. Und dann sind die da gewesen. Und jetzt bin ich natürlich nicht mehr zu Fuss unterwegs, so wie dann, aber jetzt sehe ich die weniger, also ja, sind die nicht mehr so da, das ist so ein bisschen, aber wegen dem ist jetzt nicht so, dass ich denke, die Mami ist nicht mehr da, also ich habe schon das Gefühl, dass ihre Seele, dass die irgendwie da ist, ja, dass unsere Angehörigen, unsere geliebten Menschen, dass die irgendwie eben doch da sind und doch Teil haben an unserem Leben, auch wenn wir sie vielleicht nicht sehen, so.
Ihr habt zusammen das Hilfswerk gegründet. Wie ist denn das gekommen? Dass ihr, du warst eigentlich gar nicht so orientiert auf die Philippinen, eher so ein bisschen auf Südamerika hat dich eigentlich eher gelustet. Warum bist du plötzlich auf die Philippinen gekommen und hast dir das Hilfswerk gegründet?
Ja, ich hatte keinen Plan, dort herzugehen, aber ich habe, als ich in Bern bei der Polizei angefangen habe, habe ich eine Wohnung gemietet, und das war im Dachstock von der philippinischen Botschaft, so eine Einhalbzimmerwohnung. Und dann habe ich dort oben gewohnt, oder das habe ich dann im Stegenhaus, wenn wir jetzt gleich ein Stegenhaus hatten, die von der Botschaft sind, Erdgeschoss und erster Stock gewesen, und ich bin eben im Dach oben gewesen. Und da hat es dann die Begegnungen gegeben mit der Botschafterin, dem zumal noch Minerva Falcon, und dann vor allem mit dem Raymond Ondiano, das war Attaché dann, und mit ihm hat sich dann eine Freundschaft entwickelt.
Was heisst das, Attaché?
Ah, was heisst das? Das ist einfach irgend so ein Diplomaten-Status. Ja, ja, ich weiss nicht genau. Also er hat dort, ein Visum ausgestellt, Pässe erneuert für Filipinos, diverse Sachen, die er gemacht hat, und natürlich immer auch wieder so an Anlässe müssen gehen. Da hat er mit der Menge schon mitgenommen, so kulturelle Events. Und durch das habe ich die Philippinen so ein bisschen lernen kennen. Das war mir völlig ein unbekanntes Land vorher. Das hat mich auch nicht gross interessiert. Ich habe einfach gewusst, ja, das ist mal von den Spaniern kolonialisiert worden. Und viel mehr habe ich nicht gewusst über die Philippinen. Weil, wie gesagt, ich habe mich eher für Südamerika interessiert, wo ich bis heute nie war. Ja. Und auf jeden Fall 2007 hatte ich viele Überstunden gehabt bei der Polizei. Ich weiß nicht, 150 Überstunden oder so. Und mein Chef hat gesagt, du musst jetzt Überstunden abbauen. Und ich bin dann letztendlich, habe ich noch ein bisschen Ferien auch noch genommen und bin dann 6 Wochen auf die Philippinen. Mhm. Eigentlich mit dem Plan, lernen zu surfen und tauchen, also das Tauchprobe zu machen und halt das ganze Land zu bereisen, so ein bisschen Islandhopping machen. Und all das ist dann nicht passiert. Also ich habe weder Islandhopping gemacht, noch bin ich lernen surfen. Ich habe auch das Tauchprobe nicht gemacht. Ich bin eigentlich einfach in dieser Stadt bleiben hängen, vor allem.
Und was hast du gemacht, 6 Wochen lang in dieser Stadt?
Ja, ich bin dort angekommen. Er ist mich geholt, wir haben das Taxi genommen vom Flughafen ins Stadtzentrum und das ist vorbeigefahren an einer Mülldeponie. So 17 Hektar grosse Mülldeponie gewesen. Und dort habe ich mal gesehen, viele Menschen und darunter eben auch viele Kinder, die dort Wertstoff gesammelt haben, aus dem Müll raus, die rezyklierbaren Stoffe raus sortiert. Und das hat mich schon gerade mal beschäftigt. Das habe ich das erste Mal so gesehen, obwohl ich auch schon viel gereist bin vorher. Und ich habe natürlich gefragt, ja, es ist mit diesen Kindern und es war Schulzeit gewesen, gehen die nicht in die Schule? Und er hat gesagt, nein, die sind, ja, die leben dort von dem und die gehen nicht in die Schule, ja. Das hat mich beschäftigt und dann im Stadtzentrum habe ich Kinder gesehen, die haben Klebstoff geschnüffelt, die auf der Strasse gelebt haben. Und Minderjährige haben mir ihre Dienste angepoppt, also ja, minderjährige Prostituierte getroffen auf der Strasse, statt da. Und das hat mich einfach alles mega beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Und dann ist schon in den ersten Tagen ist die Idee geboren, habe ich einfach gefunden, Molly wird irgendwie ein Projekt starten. Ich hatte noch keine Ahnung, ob es gut kommt, aber ich habe schon gemerkt, das war ganz speziell gewesen, das Gefühl, das ich hatte, hier werde ich länger bleiben. Mhm. Das habe ich von Anfang an gemerkt.
Also es hat irgendetwas in dir berührt, da in ein Verantwortungsgefühl, oder? Dass jetzt du da gefragt bist, auf den Philippinen.
Ja, richtig, du sagst es genau schön, dass ich dort das Gefühl hatte, in dem Moment, hier werde ich länger bleiben und hier habe ich eine Aufgabe. Mhm. Und das ist schon noch speziell jetzt in der Retrospektive, oder? Wenn mich dann manchmal fragen mir Leute, ja, wie macht man denn so etwas, oder wie hast du da angefangen? Und dann muss ich ganz salopp sagen, am Anfang war einfach das Gefühl gewesen, dass ich hier etwas werde verändern. Punkt.
Und das heisst, du bist nach 6 Wochen zurückgekommen in die Schweiz, aber du hast dann ziemlich gleich den Beruf als Polizist aufgegeben und bist nachher wirklich ausgewandert auf die Philippinen, um dort vor Ort können etwas aufbauen.
Ja, noch nicht gerade. Also, ich bin zurückgekommen, dann ist ein Jahr Harzig gelaufen, wo wir eigentlich kaum Spenden haben eingenommen. Haben wir dann schon erste Fundraising-Events organisiert, wo es Kollekte gegeben hat. Und so nach einem Jahr sind wir plötzlich medienpräsent worden mit dem Bund, mit der BZ und schliesslich nachher haben wir einen Beitrag im Schweiz aktuell, kurzer Beitrag und der hat dann ein rechtes Echo ausgelöst und da ist plötzlich auch eine Firma auf mich zugekommen, Galvaswiss, das ist so eine Industrielle, die Oberflächenbeschichtungen macht, das ist eine recht grosse Firma. Und die haben mich dann nach Zürich eingeladen. Das war etwa 2 Jahre nach der Gründung von Island Kids. Und die haben mich dann gefragt, willst du dich nicht Vollzeit für das engagieren? Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne. Aber ich will nicht von Spenden leben, die Leute jetzt hier einzahlen für die Kinder dann. Also ich muss ja arbeiten, muss ja meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und das darf nicht sein, dass das von Spenden kommt, jetzt da von Leuten, oder? Und die haben mir dann gesagt, nein, wenn du dich Vollzeit auf das willst konzentrieren, dann tun wir dich tragen. Im Rahmen von unserer Corporate Social Responsibility, von unserem CSR, werden wir dich unterstützen und du tust im Gegenzug die Arbeit dort aufbauen und tust uns halt um die Weihnachtszeit Weihnachtskarten machen und so solche Sachen. Mhm. Genau, und mit dem, was ich von ihnen bekomme, kann ich auf den Philippinen gut leben. Und dann ist plötzlich die Möglichkeit da gewesen und dann habe ich sofort gesagt, ja, mache ich.
Und der Beruf als Polizist, der hat dich nicht so festgepackt. Das ist dir einfach gefallen, den loszulassen.
Also es ist so, der hat mir gefallen. Ich war gerne Polizist gewesen. Und gleichzeitig habe ich in dem Moment, wo ich das Angebot hatte, habe ich sofort gewusst, das ist die richtige Entscheidung.
Ja. Was genau macht ihr mit Island Kids auf den Philippinen?
Also wir haben, Island Kids hat ein Kinderdorf auf den Philippinen. Da haben wir 5 Häuser. 3 für Mädchen und ein Gielenhaus und ein Frauenhaus. Dort tun wir, das sind so temporary shelters, da tun wir Kinder Vollzeit betreuen. 80-90% von diesen Kindern haben einen Background, wo sie sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also wir haben uns so ein bisschen auf das angefangen, spezialisieren. Aber sonst haben wir auch Kinder, die einfach total vernachlässigt wurden und die Familie nicht mehr ein sicherer Ort ist für sie. Also das ist die Grundbedingung, für dass man überhaupt zu uns ins Kinderdorf darf kommen. Nachher haben wir 2 Tagesschulen. Eine ist im Slum, bei der ehemaligen Mülldeponie, und die andere ist eben im Kinderdorf. Dort kommen nebst den Kindern vom Kinderdorf auch Kinder, die wir am Morgen abholen. Wir haben 3 Schulbusse. Die gehen in der ganzen Stadt Kinder einsammeln. Die Kinder, die schlafen zum Teil mit ihrer Familie zusammen auf der Strasse. Dann holt man sie dort ab. Dann haben sie bei uns zum Morgen, zum Mittag, ein zu 4, Schulunterricht natürlich, plus zusammenputzen, tun wir auch. Und dann gehen sie am Abend wieder heim, bringt man sie einfach mit dem Schulbus wieder heim. Und die können auch noch ein Freizeitsprogramm, und Games machen die aber auch noch mit. Das ist so ein bisschen das Kernprojekt, das wir haben. Weiter haben wir so einen Gesundheitsdienst, wo wir Leute unterstützen, die schlimme Krankheiten haben und nicht genügend abgesichert sein. Dort versuchen wir vor allem lokale Mittel frei zu machen für die Leute. Und nachher tun wir natürlich durch die ganzen Missbrauchsgeschichten tun wir Kinder auch vor Gericht unterstützen. Also wenn die Opfer eben das strafrechtlich wollen verfolgen, aber nur wenn sie das auch wollen, also das Opfer muss ja auch hinter dem stehen, dann tun wir sie in diesem langweiligen Prozess begleiten. Also da haben wir Sozialarbeiterinnen, und dann mit ihnen an die Verhandlungen gehen und auch schauen mit der Staatsanwaltschaft.
Seid ihr da erfolgreich in diesen Gerichtsprozessen?
Da haben wir uns einen Namen können machen vor Ort, ja. Vor allem durch das, dass wir einfach nicht zurückweichen. Also wir haben zwar manchmal schon Angst, aber wir tun nicht wegen dem nachher darauf verzichten. Also, wir haben ja schon Drohungen bekommen. Es sind schon ernste Sachen passiert. Wir haben auch einen Anwalt, einen einflussreichen Anwalt, haben wir angezeigt, wegen Kindsentführung, weil der hat Opfer, nicht nur Kinder, die wir haben unterstützt, auch vorher hat er das schon gemacht, der hat Opfer entführt, so dass sie nicht haben aussagen vor Gericht, bis dass die ganze Sache ist ad acta gelegt worden für seine Mandanten. Und der hat häufig Mandanten betreut, die so in Pornoringen waren und haben Aufnahmen gemacht, also wo sie die Kinder missbraucht haben. Dann haben sie die Aufnahmen über das Netz verkauft und der hat die vertreten. Die haben dem natürlich viel Geld gezahlt. Und mit unserer Anzeige haben wir letztendlich bewirken können, dass sie Anwaltslizenz hat verloren nach einem jahrelangen Kampf und Drohungen und so weiter und so fort. Ist auch ein Bereich, wo wir tätig sind, wo sehr, sehr schwierig ist, vor allem auch für die Opfer, weil die ganzen Verhandlungen, das zieht sich manchmal her. Wir haben Fälle, da ist man schon seit 10 Jahren dran.
Wahnsinnig. Ja. Also die machen eine mega breite Palette, die sich über die Jahre auch sehr organisch entwickelt hat, stelle ich mir vor. Ist das so?
Ja, genau. Also es ist am Anfang einfach mal darum gegangen, Rahmenbedingungen zu schaffen für das Kind, können eine Schulbildung und eine Ausbildung absolvieren, weil du ja nur dem auch echte Zukunftsperspektiven hast und den Armutskreislauf kannst du brechen. Und dann hat man natürlich gleich mal gemerkt, für die Rahmenbedingungen zu arbeiten, erstens mal ist das individuell, die einen Kinder, der klappt das, wenn man sie eben am Abend wieder heimbringt und sie am Morgen wiederholt, wenn sie in dieser Tagesstruktur sind. Und bei anderen reicht das so nicht. Mhm. Wenn man dann auch gemerkt hat, da gibt es auch Kinder, die sind nicht sicher, im eigenen daheim nicht sicher, weil sie dort sind missbraucht worden oder weil sie von dort weggehen, weil sie nicht sicher sind oder vernachlässigt werden auf der Strasse landen, und häufig dort dann auch in der Prostitution. Und dort hast du natürlich ganz andere Bedürfnisse. Und so hat man sich dem versucht anzupassen. So ist das ganz natürlich nachher so gewachsen. Also, dass man sich einfach den Bedürfnis hat angepasst von den Klienten quasi.
Ich möchte dir noch ganz bewusst ein paar Fragen stellen in Bezug auf Gott. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit im Berner Oberland, was hat Gott denn für eine Rolle gespielt oder was für einen Bezug hast du zu Gott gehabt als Kind?
Meine Mami hat mit uns immer vor dem Einschlafen, als wir Kind waren, hat sie immer so ein einfaches Gebet gesprochen. Nur ein ganzes kurzes. Und am Sonntag ist man abends zum Freitag in die Sonntagsschule. Das Friede Jaun ist eben auf dem Beatenberg, die so Sonntagsschule abgegeben. Und dann hat man dort die Geschichten, die Bibelgeschichten, mitbekommen. Und jedes Mal, wenn man gegangen ist, hat es noch so ein Kleberli auf ein Kärtli gegeben. Und dann ist man abends noch ein bisschen spielen. Das war so etwas gewesen. Und nachher, in der Jugendzeit, bin ich eher so ein bisschen, ist das nicht mehr so wichtig gewesen für mich. Da sind auch so ein bisschen, würde sagen, wilde Jahre gekommen. Und mit dem Hilfswerk auf den Philippinen, also mit dem Beginn von dieser Arbeit dort, ist eigentlich Gott wieder mehr ins Zentrum von meinem Leben gerutscht.
Inwiefern?
Das hat sicher damit zu tun gehabt, einerseits die Hilfe am Nächsten. Das habe ich natürlich mit Gott verbunden. Mhm. Und dass ich auch durch das, dass ich so klar gespürt habe, ich gehöre hierher und hier werde ich gebraucht, hier will ich etwas aufbauen. Dort war von Anfang an eigentlich der Gedanke gewesen, da ist irgendwie Gott dahinter oder es soll so sein. Also das ist nicht einfach jetzt etwas, wo einfach zufällig passiert, das ist etwas, was passiert, weil es soll passieren. Und aus dem Grund aus habe ich auch von Anfang an das Gefühl gehabt, das muss gut kommen. Also ich habe nicht Angst gehabt, dass wir das nicht schaffen. Ich habe nicht gewusst, wie gross das mal wird und was wir alles mal machen. Aber ich habe genau gewusst, das wird gut kommen. Und das ist schon, wenn andere Leute zum Teil haben gesagt, ja, du hast da Illusionen oder das kannst du doch nicht einfach so. Und dann habe ich von Anfang an einfach gewusst, auch in dem Jahr, wo es geharzt hat am Anfang, irgendwann, das kommt gut, weil das muss so sein.
Also das ist eine wahnsinnige innere Sicherheit.
Eine innere Sicherheit, also, ja.
Würdest du sagen, da hat Gott zu dir geredet?
Ja, ich würde sagen, da habe ich einfach, ich habe für mich einfach gewusst, das soll sein, das ist so bestimmt. Und ich glaube, da ist Gott dahinter, ja. Mhm. Das habe ich gespürt. Und nachher ist natürlich so, dass auf den Philippinen habe ich auch wieder mehr Kontakt gehabt zum Glauben, weil die Leute dort, der Glaube spielt im Alltag vom Durchschnittsphilippino doch eine wichtige Rolle. Also das merkt man, dort sind schon Bösse angeschrieben mit irgendwelchen Bibelfersen und die Leute gehen, viele von diesen Leuten gehen in die Kirche am Sonntag, das ist ganz normal, oder die eben in die Moschee am Freitag bei den Muslimen, weil es gibt ja beides, es gibt Christen und Muslime, vor allem gerade auf unserer Insel Mindanao ist das so, das Verhältnis etwa 40-60, etwa 40% ist muslimisch und 60% ist christlich. Und der Glaube spielt dort im Alltag eine ganz wesentliche Rolle, auch in der Art, wie die Leute reden. Die ja regelmässig haben die Gebete. Also schon wenn man, du kannst nicht in eine Sitzung gehen, mit der Stadtregierung zum Beispiel, ohne dass da zuerst gebetet wird. Also da wird gebetet und nachher hat man die Sitzung, oder? Mhm. Und irgendwann bin ich da so weit gewesen, das ist eigentlich durch einen Freund hier von der Schweiz passiert, oder einen Freund, den ich auch nicht so gut kennt, aber von meiner Kindheit her. Und der ist zu uns auf die Philippinen gekommen, hat dort eine Arbeit gemacht für sein Studium, hat er bei uns machen können. Und er hat dann eine Bibel dabei gehabt, hat jeden Tag in dieser Bibel gelesen und ich habe gesagt, was machst du da? Und er hat gesagt, ja, er lese jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben die ganze Bibel von A bis Z, oder? Und das hat mich dann irgendwie gedacht, das habe ich eigentlich noch nie gemacht, das könnte ich auch mal machen, oder? Und als er dann abgereist ist, habe ich einfach plötzlich das Ding gehabt, jetzt nehme ich die Bibel vor und fange da an lesen. Wirklich von der ersten Seite weg und jetzt lese ich das bis zum Schluss durch. Und ich habe es nicht ganz geschafft. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel gelesen von die ersten fünf, also die fünf Bücher Mose und nachher habe ich Propheten alles gelesen. Aber gewisse Sachen nachher bei den einen Prophetenbüchern, wo sich das so ein bisschen wiederholt hat, also die längeren, da habe ich dann nicht mehr ganz alles gelesen und da habe ich dann auch irgendwann mal abgehängt. Mhm. Aber sonst habe ich alles gelesen, dann auch das Neue Testament. Und dann hatte ich so recht eine intensive Phase, wo mich das gepackt hat. Und dann bin ich auch mehr noch in die Kirchen gegangen.
Also das Bibellesen hat etwas in dir ausgelöst?
Ja, das hat etwas in mir ausgelöst. Also ich habe dann so wirklich angefangen, die Geschichte zu verstehen und eigentlich zu verstehen, was da aus der Himmel ist oder wie sich der Gott halt hat offenbart da. Und hat er drinnen auch Bestätigung gefunden für das, was wir machen. Mhm. Wir haben es vor allem gerade die Propheten sehr angetan, dort, wo eben Gott nachher auch zu seinem Volk redet und manchmal schon wütend ist und sagt, euer Beten und Fasten und euer Gesang, das ist mir nichts wert, wenn ihr nicht lernt, zueinander zu schauen. Also jetzt so auf Berndeutsch gesagt, oder? Mhm. Wo nicht verrückt ist, weil, und sagt, was ich will, ist, dass ihr zu den Weisen und zu den Witwen schaut. Was ich will, ist, dass ihr die unrechtmässig im Gefängnis sind, frei lässt. Also einfach, dass eigentlich für den Nächsten da sein. Und das ist auch in meinem Gottverständnis, in meinem Glauben, ist das der zentrale Aufhänger geworden.
Was ist denn in deinem Glauben an Gott eine Frage, wo du keine Antwort bekommst, wo du dir eine Antwort wünschen würdest?
Da gäbe es ganz viele Fragen sicher, die ich hätte. Mhm. Also lange habe ich vielleicht wie viele andere Menschen auch die Frage gehabt, warum Gott, wenn es dir geht und du ein liebender Gott bist und so weiter und so fort, haben wir so eine Mais hier auf Erden. Also warum ist es so ungerecht, oder? Dass häufig die, die Böses tun, kommen weg damit, können sich bereichern, unrechtmässig. Menschen, die ein vorbildliches Leben leben, müssen leiden, werden krank, haben finanzielle Nöte. Warum kommen wir schon mit unterschiedlichen Chancen auf die Welt? Aber das ist eine Frage, die ich für mich heute habe ausgeräumt. Also die habe ich für mich können lösen.
Wie denn?
Die brauche ich Gott nicht mehr zu fragen. Weil ich denke, dass Gott uns eben wirklich den freien Willen gegeben hat, als Menschen, aber auch als Menschheit. Also nicht nur jedem Einzelnen, sondern der ganzen Menschheit. Und der will uns in Eigenverantwortung ziehen. Also der sagt, ich habe euch das Leben gegeben, den Platz. Ich habe die Schöpfung. Die Schöpfung habe ich euch gegeben für den Zeitraum, wo ihr jetzt da seid. Macht, um Gottes Willen, etwas draus, macht etwas Gutes draus. Und das liegt in eurer Verantwortung. Ich glaube nicht, dass der da die Fäden zieht, wie bei einer Marionette. Das glaube ich heute nicht mehr. Vielleicht habe ich es nie geglaubt. Und darum finde ich, muss ich als Mensch, ich muss meine eigene Verantwortung wahrnehmen. Und das ist schon ein Problem, das ich häufig habe auf den Philippinen, wo die Leute eben, der Glaube ist ja zentral, aber das ist auch der Fatalismus. Also es heisst dann gleich mal, ja, ist jetzt halt so, weil es Gott so will, oder es muss halt so sein. Und das glaube ich hinten vorne nicht. Mhm. Das sage ich nachher, hey. Also bös gesagt, nimm den Finger aus dem Arsch. Mhm. Übernimm deine eigene Verantwortung wahr. Du nicht Sachen auf Gott abschieben.
Was gibt dir denn Hoffnung? Weißt du, wenn du jetzt anschaust, wie viel Mais wir auf der Welt haben, so wie du das sagst, wie viele Menschen, wie viel Unrecht da ist, was gibt dir Hoffnung, dass du den Finger aus dem annimmst?
Also Hoffnung gibt mir nebst den vielen guten Initiativen, die ich sehe, auf der Welt und unter vielen guten Beziehungen, die es gibt unter Menschen. Es ist ja nicht nur das Negative. Wir sehen halt vor allem in der Tagesschau negative Sachen. Aber wenn du dann in die Welt rausgehst, also ich bin jetzt ja durch 22 Länder gelaufen, in 21 Monaten 15.503 Kilometer zu Fuß und ich habe 99,9% gute Erfahrungen gemacht mit Menschen.
Ja.
Die haben mich aufgenommen, die haben mir zu essen gegeben, die haben mir einen Schlafplatz gegeben, die haben mir geholfen, wenn ich in einer Situation war, wo ich Hilfe gebraucht habe. Ich habe wirklich extrem wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist mal das eine, also, dass ich kann sagen, dass durch sämtliche Kulturen hindurch, durch sämtliche Religionen durch, weil ich bin auf meinem Weg bin ich allen Religionen begegnet. Von hier bis auf die Philippinen. Und überall ist das gleich. Da gibt es sehr viele Leute, die glaube ich, den Grundauftrag, den wir hätten, wirklich verstehen und wahrnehmen in irgendeiner Form. Und das andere, was mir Hoffnung gibt, ist natürlich auch wieder die Bibel selber. Weil die redet am Schluss ganz klar vom Weltfrieden. Also die redet davon, da kommt einer, der wird den Weltfrieden bringen. Und das an dem hänge ich fest. Also das glaube ich wirklich, dass das irgendwann mal werden wir als Menschheit so weit sein.
Die Zeit geht einfach mega schnell vorbei und wir haben noch überhaupt nicht über die Reise geredet, wo eigentlich so viel noch zu erzählen gibt darüber.
Genau.
Vielleicht können wir dort noch mal schnell ein bisschen eintauchen. Und auf dieser Reise hat es ja eben wirklich tiefe Tiefpunkte gegeben. Vor allem nach der Reise bist du wirklich in ein tiefes Loch gefallen. Aber es hat auch Höhepunkte gegeben. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, dass sie fast 2 Jahre gewesen. Also ich meine, es ist ja unmöglich, das irgendwie schnell zusammenzufassen. Aber wenn du müsstest irgendwie ein Fazit ziehen von dieser Reise, was ist das, was dir für dein Leben bleibt nach dieser Reise?
Also mein Fazit von dieser Reise ist A, dass ich es nie wieder bereue, dass ich es gemacht habe.
Mhm.
Und auch wenn es am Schluss nicht so wäre ausgegangen wie jetzt, also wenn ich nicht mehr gesund wäre geworden, ich hätte es gleich nicht bereut, es gemacht zu haben. Und ich habe eben auf dieser Reise einerseits so viel Hilfe erfahren von Menschen, durch alle Kulturen und Religionen durch, dass mir das eine Hoffnung gibt auch für die Menschheit. Und es war so eine intensive Zeit gewesen, dass ich heute vom ersten Tag bis zum letzten Tag kann ich fast das rekonstruieren. Also ich kann mich, das ist Wahnsinn. Das ist etwas, wenn du mich fragst, was hast du letzten Montag gemacht, dann muss ich überlegen.
Mhm.
Und manchmal weiss ich es nicht einmal mehr im Alltag. Aber auf dieser Reise, das war so intensiv gewesen. Jeden Tag ein neuer Ort, neue Menschen, neue Situationen.
Mhm.
Das war so eine intensive Zeit gewesen, dass ich einfach. Und man kann sagen, wenn du so etwas machst, das würde ich jedem mal anraten, es muss ja nicht so weit sein, aber mach mal eine lange Wanderung und du wirst sehen, du lebst total im Moment, total in der Gegenwart. Und das ist jetzt zum Beispiel für mich persönlich auch etwas sehr Wichtiges, dass ich im Hier und Jetzt in der Gegenwart leben und das ist das Wichtigste. Hier und Jetzt ist für mich das Wichtigste.
Mhm.
Und was nachher kommt, das gebe ich wirklich gesorgt, oder ich gebe es wirklich in Gottes Hand. Das weiss ich nicht genau, was dann nachher kommt. Ich bin da positiv, aber das Hier und Jetzt ist mir so wichtig und auf dieser Reise habe ich das extrem gut können erleben. Und ein weiteres Fazit ist, dass die Reise ist ja auch, irgendwie steht die auch symbolisch für das Leben. Mit diesen Höhen und Tiefen. Also, das Wichtigste dort ist, wenn du ein Tief hast, wenn du umkehrst, du musst auch wieder aufstehen können. Weil solange du aufstehst und weitergehst, sagst du, jetzt ist es halt in die Hose, aber ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Solange verlierst du nicht.
Mhm.
Es ist erst dann, wenn du umgehst und sagst, jetzt stehe ich nicht mehr auf. Dann brichst du ab, oder? Und dann hast du es nicht erreicht.
Mhm. Ist aber ja bei dir schon auch die Frage gewesen, ob du wieder aufstehst. Oder jetzt nach der Reise hast du wahrscheinlich vor lauter Erschöpfung und einfach über deine Grenzen ausgegangen, über so lange Zeit, also eine richtige Erschöpfung erlebt, wo du nicht mehr gewusst hast, werde ich da wirklich wieder gesund? Kann ich da wieder aufstehen? Oder? Ist ja auch nicht nur einfach eine reine Willensfrage, manchmal.
Nein, das ist so. Und es ist schon wieder, es ist meine Verantwortung, ich bin schuld, oder? Das ist mal das Erste.
Weil, also die Schuld, dass du in ein Loch gefallen bist?
Ja, ganz klar. Weil mein Körper hat mir gesagt, den Körper habe ich gut gekannt. Nach so vielen Monaten laufen, kennst du den Körper wie nie vorher. Und der hat mir ganz klar signalisiert, der hat mir gesagt, mir geht es nicht mehr gut. Immer nicht mehr. Und ich habe das einfach ignoriert. Das ist das Ego. Oder es ist mir darum gegangen, den 25. Mai anzukommen. Weil er, der vom Fernsehen gefilmt hat, ist dann, hat er seinen Flug dorthin gehabt, die Stadt hat ein Fest organisiert für diesen Tag. Und dann habe ich Druck bekommen. Und ich habe von Manila, von der Hauptstadt bis runter nach Cagayan de Oro, habe ich noch 1200 Kilometer gehabt, zu Fuß, und ich habe nur noch 25 Tage Zeit gehabt. Und es war die heisseste Zeit auf den Philippinen, also 2 bis 45 Grad und extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das heisst, ich habe geschwitzt und der Schweiß, der sonst eben verdampft, das tut uns ja abkühlen. Der hat nicht mehr richtig verdampfen können. Ich bin nur noch nass gewesen und dann kannst du nicht mehr richtig kühlen. Und so habe ich meinen Körper eigentlich tagtäglich überhitzt. Ich habe keine Pausentage mehr gemacht. Das heisst nicht für nichts, am 7. Tag sollst du ruhen, oder? Also, brauchst du einfach als Mensch Pause. Ja, ich denke, ich gehe jetzt einfach jeden Tag laufen, so dass ich es schaffe. Und der Körper hat mir das einfach signalisieren. Und 10 Tage, bevor ich angekommen bin, bin ich im Spital gelandet. 22 Stunden durchgeschlafen. Ich bin dort erwacht und der Arzt hat gesagt, du hast jetzt 22 Stunden geschlafen, ohne zu beißeln, ohne zu essen, gar nichts. Und dann hat er mir aber gesagt, aber ich sollte nicht weiterlaufen, oder? Und ich habe das ignoriert. Ich dachte, ja, jetzt geht es ja wieder. Bin dort raus, habe diesem Tag noch 20 Kilometer gemacht. Also es war ja schon später gewesen. Und am nächsten Tag habe ich wieder voll angefangen mit 40, 50, 60 Kilometer pro Tag. Und das habe ich jetzt verschuldet. Also der Körper hat mit mir geredet. Und auch die letzten Tage, bevor ich angekommen bin, auch dort hätte ich noch sagen, hey, Leute, jetzt nehme ich noch ein bisschen den Bus. Ich arbeite es einfach nicht. Jetzt
die... Würdest du das heute anders machen?
Ja, das würde ich heute anders machen. Heute würde ich wirklich sagen, ab Manila, ja, ich laufe jetzt mal noch so weit, dass ich komme. Und dann tue ich zwischendurch ein bisschen mit dem Bus fahren oder ein bisschen Autostopp machen. Dann wirst du eh mitgenommen. Und dann kriegt mir da keinen Zack aus der Krone, anstatt das, was ich gemacht habe. Ich
bin so. Warum hast du es denn so gemacht?
Ich war so in diesem Film gewesen, oder so diesem Ding. Jetzt bist du bis hierher gelaufen. Und jetzt ein paar hundert Kilometer vor dem Ziel gehst du auf. Oder? Das, aber manchmal ist eben Aufgeben auch richtig. Oder? Oder es ist ja nicht das Aufgeben. Es wäre ja nicht so gewesen, dass die ganze Reise wegen dem gescheitert wäre. Oder? Ich glaube, das hat jetzt bei meinen Vorträgen, wäre es den Leuten gleich, wenn ich würde sagen, ja, schau, dort bin ich einfach nach dem Spitalaufenthalt, habe ich auch ein bisschen den Bus genommen. Das wäre den Leuten ja gleich. Das würde die Geschichte nicht weniger attraktiv machen. Aber ich einfach in dem Moment hatte ich mein Ego, mein Stolz wahrscheinlich auch. Und so habe ich meinen Körper kaputt gemacht.
Du bist sogar an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, ich will vielleicht gar nicht mehr leben. Dass du bist wirklich dort mental, körperlich so an einen Tiefpunkt gekommen, dass du zweifelt hast, eben, ob du wieder kannst leben.
Ja, also ich gerade am Tag von meiner Ankunft, das war wahnsinnig emotional gewesen. Dann hat es das Fest gegeben, ja, ich bin in Tränen ausgebrochen. Und 2 Tage später habe ich gemerkt, mir ist gar nicht mehr gut. Dann hat man mich ins Spital gebracht, ich hatte nur noch 30er-Puls. Dann hat man gemerkt, ich hatte zu viel Kalium im Blut, die Schilddrüsenhormone waren nicht mehr gut gewesen. Einfach der ganze Körper war so unter oben gewesen und das hat sich dann natürlich auf meinen Kreislauf negativ ausgewirkt. Und dann bin ich 3 Monate lang total erschöpft gewesen. Ich konnte keine 100 Meter mehr laufen. Ich hatte sämtliche Schmerzen gehabt, die ich 21 Monate nie hatte. Entzündungen in den Sehnen und der Muskulatur. Und was das Schlimmste war, ich hatte Fatigue, also konstant Fatigue. Fatigue ist so, wie wenn du bist so müde, dass das ist wie wenn du einen Felsen auf deiner Brust hättest und du kannst nicht drum weg, du bist eingeklemmt und du hast auch immer das Gefühl, du hast zu wenig Sauerstoff, kannst zu wenig schnaufen und ich bin mehr oder weniger einfach gelegen die ganze Zeit, am liebsten noch gerade, wenn es dunkel war, also nicht noch Licht machen. Ich war total auf Hilfe angewiesen gewesen und mir ist permanent schlecht gegangen und nach 7 Wochen bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, jetzt möchte ich lieber sterben, als so schlecht zu Weg gewesen. Und in dieser Zeit hat meine unterdessen Verlobte, die Rachel, hat zu mir geschaut.
Also du hast dort Hilfe gehabt?
Ja, Hilfe gehabt, ja. Und zwar in erster Linie von ihr. Mhm. Ja. Sie hat sich um mich gekümmert und da habe ich einfach gemerkt.
Und sie hat dann auch wirklich dort wirklich ins Leben hineingeredet und gesagt, hey, jetzt nimmst du dich zusammen.
Ja, ich habe ihr am Abend, in der siebten Woche am Abend, an ihr mal gesagt, ich werde dich nicht mehr leben. So. Mhm. Und dann hat sie gesagt, oh, jetzt reissest du dich zusammen. Mhm. Dann haben wir zusammen gebetet und hat sie gesagt, egal wie lange das noch dauert, Stunden, Tage, Monate, Jahre, aber du wirst wieder gesund. Das ist jetzt nicht das Ende von deinem Leben, du wirst wieder gesund. Und an dem habe ich mich dann auch festhalten und das irgendwie deklariert und dann gesagt, okay, am nächsten Tag ist es mir nicht besser gegangen, aber das ist jetzt nicht, da gebe ich nicht die Hoffnung auf. Also es muss gut kommen. Das war noch speziell gewesen, was passiert ist. Mir ist dann am Tag nachdem, dass wir da zusammen gebetet haben und auch gebrüllt haben, ist mir ein Büsse zugelaufen. So ein ganzes kleines Kätzchen. Und das ist ab dann einfach ständig bei mir gewesen. Er hat gesagt, bring mal die Katze zurück, die gehört auch irgendjemandem. Und dann hat niemand in der Nachbarschaft etwas wissen von der. Und die Katze ist dann also Tag und Nacht bei mir gewesen. Auf mir gelegen, neben mir gelegen. Und das hat mir auch wie Energie gegeben. Mhm. Und langsam, aber sicher, ist da irgendwann mal aufwärts gegangen. Also die ersten drei Monate fast keine Verbesserung. Und dann ist es aufwärts gegangen. Dann ist es noch zwei Monate gegangen, also insgesamt fünf Monate, bis ich wieder bei fit war. Genug fit auch wieder für anfangen Sport zu machen. Ja.
Und Rachel, die du jetzt davon erzählt hast, das ist ja auch eine ganz spezielle, eine schöne Geschichte, die in dieser Reise so entstanden ist. Sie ist mit dir mitgelaufen. Ein Zeitchen, und da hat sich eine Liebe entwickelt zwischen euch.
Ja, genau. Sie hat auf den Philippinen, als ich bereits auf den Philippinen war, haben wir abgemacht, dass sie eine Woche mit mir mitläuft. Einfach für einander mal noch auf dieser persönlichen Ebene lernen zu kennen. Wir haben ja vorher acht Jahre zusammen gearbeitet und von dort her habe ich sie natürlich schon gekannt. Mhm. Und dann ist sie eben eine Woche mit mir gekommen wandern und in dieser Zeit sind wir über einen Vulkan noch gestiegen, der Arayat. Das war noch recht anspruchsvolle Bergtour gewesen. Und dort haben wir dann gemerkt, mal, das passt wirklich, wir wollen das versuchen. Und als ich natürlich noch in diesem Loch war und sie bei der Krankheit so sich um mich gekümmert hat, was mir dann besser ist gegangen, ich gemerkt, mal, auch in Krisensituationen, also wenn es eben nicht gut geht, können wir füreinander da sein. Mhm. Und das ist natürlich, mir ist schon gleich mal klar gewesen, mit dieser Frau schaust du auch in die gleiche Richtung. Oder? Das war bei mir immer so ein bisschen die Herausforderung gewesen, wenn ich eine Partnerin habe, dann muss die fast zwangsläufig irgendwie sich auch können mit dieser Arbeit identifizieren. Und sie muss auch damit einverstanden sein, zum Beispiel auf den Philippinen zu leben. Oder? Und darum war es für mich nicht so einfach gewesen, eine Partnerin zu finden. Und mit ihr habe ich natürlich das. Also die hat acht Jahre lang mit uns mitgearbeitet und die schaut genau, die hat das Herz dort, wo ich es habe, schaut mit mir in die gleiche Richtung, oder? Und das ist eine Grundvoraussetzung, für das es kann holen. Und jetzt hat es auch noch geklappt mit der Liebe.
Mega schön. Was sich
da entwickelt, ja. Mhm. Und jetzt machen wir das.
Schön, das freut mich sehr. Mega spannend. Merci viel, viel mal.
Ja, merci dir viel,
viel mal. Dass du uns da hast mitgenommen in deine Gedanken und Erlebnisse, ist wirklich sehr bereichernd gewesen und ich wünsche dir alles, alles Gute. Einerseits für dich, ganz persönlich, aber auch für das, was du da auf die Beine stellst und bewirkst auf den Philippinen.
Merci vielmals.
Ja, es ist mir mehr als einmal rausgerutscht in diesem Gespräch. Wahnsinn. Ich finde es wirklich ein bisschen der Wahnsinn, was der Thomas Kellenberger da hat gemacht und immer noch macht. Nach der Aufnahme hat er mir gesagt, ja, er hoffe, es sei gut, was er gesagt hat. Er wolle einfach ja nicht predigen. Aber ich glaube, das geht fast nicht anders. Er predigt. Aber vielleicht weniger mit Wort, als viel mehr mit seinem Leben. Mehr Kirchensendungen auf Radio BEO hört ihr wieder in einer Woche am Dienstagabend. Dann berichtet Christine Sieber über scheinbare hoffnungslose Fälle. Also über das Hoffen am Dienstagabend am 9 Uhr im Kirchenfenster. Am Sonntag gibt es wie immer den Gottesdienst hier auf Radio BEO am kommenden Sonntag aus der katholischen Kirche St. Martin zu Thun von 9 bis 10. Jetzt wünsche ich euch noch ganz einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Immer steht jemand auf dem Gipfel. Gäng ist jemand unten im Tal. Manche ist zufrieden mit einem Zipfel. Manche will alles Glück aufs Mal. Und ob ich das Glück morgen erwartet, für das hat niemand mehr weiss. Es gäbe ein Fettgefühl, wie behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein. Und ganz geheimnisvoll antworten ich, können die Vögel frei vor Schwerkraft sein. Und wenn man schaut in die stille Wasser, sieht man die Wolken, spielen drin. Es mag seltsam sein, wenn ich erkläre. Was ich weiss, verdanke ich an meinen Räusch. Und ich lebe gern noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude am Ende sonst. Auch wenn ich mir Ruf sollte ruinieren. Gerade heute schenke mir noch eine Scheibe. Und wo man noch Lieder an die Lippen, sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut in die stille Wasser, sieht man den Himmel. Seem to have a clue. Oh.
trust in what I know. So I'm just gonna let it go. I'm not your problem. Never wanted to be. I feel like a canvas for the whole world to see. And all of the assumptions that you have on me. Way too many expressions on how I should be. I choose to ignore all of the little things you say, 'cause I'm not your problem and I don't wanna be. Thank you kindly, I refuse. Trust in what I know. So I'm just gonna let it go. I'm not your problem. It felt mystical, magical, somehow even bigger. Dance with cigarettes and liquor until I felt too bitter. Sadly it changed. We met, I was like a burning fire. Queen and king of the night, you're all of my desire. The perfect cliche. I'm through.
forget. I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting.